Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Und herzlich willkommen zu Folge 6 von unserem Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast. Hallo Martin.
Hi Markus, schön dich wieder zu hören.
Ja, schön dich zu hören. Schön mit dir nach dieser ereignisreichen Nacht und in dieser Newslage, die uns gerade wrestlingtechnisch erschlägt, mal ausgiebig drüber reden zu können.
Ja, da war ja echt einiges los. Noch ein bisschen mehr, als ich erwartet hätte bei Double Honor.
Ja, ich würde sagen, da lassen wir uns gar nicht lange lumpen und steigen gleich in die Materie ein, weil zu reden gibt es ganz schön viel. Ich würde sagen, bevor wir uns auf den ganzen Event stürzen, würde ich erstmal mit einer, der wohl körperlich und im Internet diskutiert schwersten Personalie des Abends beginnen. The world's strongest man, Mark Henry, is all elite. Oder all elite. Was war deine erste Reaktion zu diesem Debüt?
Ja, meine erste Reaktion war, tja, ne? Jetzt haben sie Big Show Paul White geholt und irgendwo ist Mark Henry da auch irgendwie sowas wie der logische nächste Schritt, auch mit einer ähnlichen Rolle, die er jetzt erstmal bekommen hat. Ja, das ist auch wieder interessant, denn es ist schon wieder ein langjähriger WWE-Star, 25 Jahre jetzt insgesamt bei WWE fast gewesen, der jetzt sich nochmal spät denkt, ja, jetzt bringe ich nochmal all meine Kompetenz, all meinen Namen an einen anderen Ort. Und ja, das ist schon wieder eine bemerkenswerte Sache, finde ich, ja.
Bemerkenswert, definitiv. Die Frage, die sich stellt, die auch kontrovers in diversen Foren und Internet, sozialen Medien diskutiert wird, ist es ein Armutszeugnis für AEW oder ist es ein Armutszeugnis für WWE oder ist es einfach, was ich sehe, keins von beiden, sondern vielmehr eine persönliche Entscheidung der Legenden, sich neu aufzustellen und da das AEW-Konzept wohl besser zu den persönlichen Vorlieben und den Zukunftsplänen passt.
Jetzt deeskalierst du hier aber ein bisschen. Ich dachte, wir schauen hier schön drauf. Aber
naja. Na, draufhauen kann doch jeder.
Ja. Also wenn ich aber die Wahl haben müsste zwischen den zwei fiesen Optionen, würde ich schon sagen, aus AEW-Sicht finde ich sehr gute Verpflichtung. Klar, es wird halt immer... Natürlich ist der erste Reflex mal zu sagen, vieler zu sagen, ah ja, holt AEW den nächsten Rentner von WWE. Peinlich, schlimm, schrecklich, wie WCW, wie TNA, geht unter, blöd. Aber wenn man sich genauer anschaut, also warum sollte man einen wie Mark Henry, wenn er auf dem Markt ist und sich dafür entscheidet, sich da neu aufzustellen, warum sollte man ihn nicht holen? Das ist ein bekannter Name, das ist ein, der auch hinter den Kulissen ja schon einiges bei WWE bewirkt hat, hat ja auch zuletzt als Nachwuchsförderer sich hervorgetan. Ist ein, Tony Khan hat's, AEW-Boss hat es ja herausgekehrt, ein ziemliches Wrestling-Mind, das sieht nicht jeder so, weil man immer Mark Henry halt so verbindet mit, ja gut, okay, das ist ein großer, schwerer, dicker Mann und der kann nur Power-Moves, aber ich meine, das ist halt auch etwas, was man beherrschen muss und das ist halt sozusagen etwas, eine eigene Unterordnung des Ganzen, des Wrestlings und auch das muss man können und Mark Henry hat lange gebraucht, das zu können, das hat alles ein bisschen gedauert, bis er sich so zusammengefunden hat, muss ehrlich sein, es hat ungefähr 10 Jahre gedauert, aber dann am Ende, also so wo er spätestens ab da, wo er ECW-Champion war, in dieser untergegangenen Roster oder Hall of Pain, wo er dann tatsächlich zum World-Champion aufgestiegen ist, da fand ich zu dem Zeitpunkt auch verdient, weil er, ja, er hat was ausgestrahlt, er hat die Matches, die er kann, auch gut umgesetzt und ja, ist ein guter Typ. Es ist ähnlich halt auch wie Paul White, Big Show. Paul White ist halt auch schon rein äußerlich eine markante Erscheinung. Einer, der schon rein optisch, man sieht auf den ersten Blick, ja, das ist ein Wrestler, das ist ein starker Kerl. Und ja, ist eine Präsenz, die einem hilft. Und deswegen spricht nichts dagegen von AEW-Seite. Man merkt ja auch, dass sie vorsichtig sind, jetzt gleich anzukündigen, dass er in den Ring geht. Obwohl Mark Henry ja selber schon angekündigt hat, dass er eigentlich ein Ring-Comeback plant, aber hat er jetzt nochmal nicht gesagt. Jetzt geht AEW auf hier Kommentatorenrolle, Trainerrolle. Ich schätze mal, dass das schon irgendwo im Hinterkopf ist, dass er nochmal in den Ring steigen soll zu einem passenden Anlass. Aber ja, und wenn es etwas ist, den es negativ betrifft, ich sehe es schon ein bisschen negativ von WWE-Seite aus, weil so ein bisschen finde ich es schlecht von WWE, dass sie es nicht schaffen, so berühmte und markante, prägnante Figuren, auch wenn es natürlich jetzt sie wrestlerisch nicht mehr den Unterschied machen werden, dass sie die irgendwie nicht so richtig an sich binden können und eher so ein bisschen vergraulen.
Was ja auch schon da grät ich mal rein.
Ja.
Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirkliches Vergraulen ist. Sicherlich.
Also sag mal so, so wie Big Show Paul White es gesagt hat, war es schon ein Vergraulen, ja? Weil er hat sich nicht mehr wohlgefühlt bei WWE.
Also genau, die Big Show, also Paul White und jetzt wahrscheinlich auch Mark Henry und Christian Cage sehen sich in ihrer Rolle einfach anders, als wie es die WWE sieht. Wahrscheinlich hat er, Mark Henry wahrscheinlich auch wieder so einen normalen Legendenvertrag angeboten gekriegt und das reicht wahrscheinlich nicht aus, einfach nur ein bisschen was zu machen. Der will halt auch die Zukunft mitgestalten, was sein absolut gutes Recht ist, was er machen sollte. Es gibt in der WWE schon so viele talentierte Coaches und vielleicht war einfach für Mark Henry in dieser Position kein Platz. Und dass er dann sagt, er will von der WWE weg und dass die WWE dann gleichzeitig auch sagt, ja, wenn er weg will und er mit unserem Angebot nicht zufrieden ist, wir sind nicht bereit, mehr zu bieten, mehr finanziell oder, keine Ahnung, inhaltlich oder was auch immer, dann ist es auch vollkommen legitim von der WWE. Und wenn die Mark Henrys Wert nicht so hoch ansehen, wie er ihn selber sieht, und wenn er dann von AEW ein Angebot kriegt, was ihm eher zuspricht, wo er seine Rolle besser ausleben kann, dann, hey, Win-Win-Win-Win-Situation. Ich sehe absolut keinerlei Kritik, ohne tiefergehendes Wissen zu haben, was dahinter steckt, an irgendeiner Partei. Mark Henry wird super für AEW sein, aber es wird mich jetzt im ersten Moment nicht stören oder das WWE-Produkt schlechter machen, weil auch WWE genug gute Coaches hat.
Ja, stimmt einerseits. Andererseits sehe ich es schon, ich glaube, es sind so Wechsel, die für mich so eine gewisse Signalwirkung haben, die etwas unterstreichen, was WWE von sich aus, glaube ich, so eigentlich gar nicht haben will. Nämlich, wenn man sich zurückdenkt, Paul White, Big Show, er hat ja WWE schon mal verlassen. Das war so, wann war das, 2006, 2007, so um den Zeitraum, ja. Da hat man schon mal gemerkt und auch in den Äußerungen, die er dann hinterher getätigt hat, er hat ja dann als Boxer sich kurz versucht, hat ein Match gegen Hulk Hogan bestritten in Memphis, der alten Wrestling-Hochburg, aber letztlich, also Boxen hat nicht so gut funktioniert anscheinend, hat er ja keine andere Heimat gefunden, also keine Alternative gefunden zu sagen, außer, ja, okay, also wenn ich hier irgendwie verbleiben will im Wrestling-Geschäft, dann muss ich wieder zur WWE gehen, ja, und hat dann ja auch noch eine ordentliche Karriere den Rest hingelegt. Jetzt ist das Signal, also AEW ist etwas Größeres als früher Impact, als früher TNA, und da kann es auch einen Wrestler, eine Legende mit Format da auch hinziehen. Und das ist kein, früher hat man, ich glaube, Randy Savage hat, als er zu kurz bevor er dann doch zu WCW gegangen ist, ich will nicht der große Fisch im kleinen Teich sein, man merkt, das Signal geht, okay, AEW ist ein Teich, der groß genug ist für so Kaliber wie Big Show und Mark Henry, so von der Persönlichkeit her. Und das ist schon ein Signal, das AEW zugutekommt. Und ich glaube, WWE findet es nicht so gut.
Ist es so? Also, es ist gut für AEW, definitiv. Also, zweifelsohne. Ich sehe es auch, dieses Bashen, dass es jetzt WCW 2.0 wird, finde ich auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht deplatziert, auf jeden Fall, weil auch die älteren Leute bisher größtenteils im Hintergrund auftreten und keine Spots klauen. Von daher, das ist ein Thema, was für mich keins ist. Allerdings ist die Frage, was ich mir halt denke, ist, schadet es der WWE? Und das siehst du wohl anders als ich. Ich finde, ich bin zum Beispiel froh, dass ich in dem, so wie er bei der WWE eingesetzt wurde, kein Big Show oder kein Mark Henry oder kein Sting mehr in der WWE sehen brauche. Weil
ja, so wie aber es passiert, das ist dann halt auch die Frage. Ist die einzige Alternative dann, dass sie weg müssen, oder hätte WWE auch immer anders einsetzen können? Ja, es ist irgendwie so ein bisschen das, was Big Show auch beklagt hat in dem Chris Jericho Podcast, war ja, also die Legenden werden nicht respektvoll behandelt bei WWE, auch in der Darstellung her. Ne? Also wenn man sich ja mittlerweile anschaut, diese ganze Story damals, also mittlerweile sind ja fast alle, die damals in dieser Story mit Randy Orton versus Drew McIntyre und den Legenden, bis auf Ric Flair, sind ja, glaube ich, mittlerweile alle von WWE zu AEW gegangen. Ist das jetzt alles ein Zufall? Oder liegt das auch so ein bisschen an dieser Philosophie, die WWE hat irgendwie, dass sie die eher so als selbstverständlich hinnimmt und die stellt man dann halt so ein bisschen da, so für wegen, gut, die stecken da halt ihre Prügel ein, die sind dazu da. Na, also ich meine, Mark Henrys letztes WWE-Segment, wie er da so wie so ein geprügelter dummer August vor Randy Orton auf dem Scooter da davon gefahren ist, der dann nur ein bisschen ihm drohen musste.
Ja,
man kann der Meinung sein, ja, also so wie Randy Orton es auch in dem bei Stone Cold Steve Austin in der Talkshow gesagt hat, ja, das ist halt das, was ältere Legenden machen für die jüngeren Leute, ne, um so zu zeigen, ja, hier, jetzt steht ihr im Mittelpunkt. Aber ich finde, man kann es auch anders machen. Man kann es auch ein bisschen so machen, dass beide Seiten so ein bisschen profitieren, also dass sozusagen die eine, dass die jüngeren Stars davon profitieren, ohne dass es die Älteren jetzt irgendwie so ganz degradiert, also so ganz lächerlich macht. Und das war so ein bisschen der Punkt, den Big Show Paul White kritisiert hat, dass er sozusagen hier so alles rausgesaugt wird aus den Legenden und die er so ein bisschen so um des Blamieren Willens fast schon blamiert werden. Ja? Also er hat ja auch dann gesagt, dass er auf ein Segment, was mit Randy Orton er hätte machen sollen, das wollte er nicht, ja, weil er dann irgendwie so richtig nur nach hinten gedrückt worden wäre von Randy Orton, und ja, das war ihm dann da hat er sich blamiert gefühlt oder beziehungsweise bloßgestellt gefühlt, und das wollte er nicht machen. Und also ich weiß nicht, ich finde, WWE kann schon mit den Legenden ein bisschen besser umgehen. Nicht im Sinne von, dass man jetzt andauernd zu Gesicht bekommen muss im Fernsehen, aber irgendwie in den Momenten, wo man auf die Legenden setzt, sie da irgendwie ein bisschen besser darzustellen und nicht so als Has-Beens, das könnte ein bisschen besser gelingen. Ich finde, das gelingt AEW alles in allem ein bisschen besser, und vielleicht ist das der Grund, warum das diese Leute anlockt und deren ganze Kompetenz, die ja jetzt nicht nur sich auf die Onscreen-Präsenz beschränkt, sondern eben auch das ganze Offscreen, die Mentorenfähigkeit, das Verständige. Das geht WWE damit ja alles verloren, auch so ein bisschen. Und auch das Renommee, das sie mitbringen. Ja.
Definitiv. Also ja, stimme ich dir komplett zu. Allerdings sehe ich es halt wahrscheinlich, also sie wollen ja offensichtlich auch noch weiter im Fernsehen auftreten. Und die Rolle, die WWE ihnen anbietet, oder vielleicht haben sie auch gar nichts angeboten, keine Ahnung, ist reine Spekulation, entspricht nicht den Wünschen von Mark Henry und von Paul Wright und weiß was ich wem noch. Und da suchen sie sich was anderes. Da haben wir schon immer wieder einen Punkt, weil theoretisch glaube ich nicht, dass die WWE abgeneigt gewesen wäre, Mark Henry als Producer am Land zu haben, aber halt hinter den Kameras. Und da gibt es ja viele Beispiele. Die von Dudley, Jamie Noble, gibt ja der Matt Bloom, gibt es ja Fit Finlay, gibt es ja reihenweise Charaktere in der WWE, die vor der Kamera nicht auftauchen und hinten so ein hohes Ansehen haben. Und also ich sehe die Schuld nicht nur bei der WWE. Wahrscheinlich haben einfach die Kollegen andere Vorstellungen gehabt und die AEW am besten erfüllt. Und dann ist es doch super, so wie es gelaufen ist. Und dass die Darstellung gerade in der Randy Orton-Fehde wirklich teilweise schmerzhaft war, das ist ein Fakt aus meiner Sicht. Stimme ich dir vollkommen zu.
Naja, das sind halt auch ein bisschen speziellere Charaktere als so ein Finlay, als ein Jamie Noble. Die beiden sind halt irgendwie auch mehr so Typen, ne? Und ich glaube, sie sehen auch das Potenzial darin. Ja, das kann man mit dem Typfaktor wenn man den on-screen präsent hält, ja, hat man noch ein bisschen langfristiger sein Auskommen. Und wenn das bei AEW eher möglich ist als bei WWE, profitieren auf jeden Fall AEW und die beiden sehr gut davon. Und natürlich ist es für eine Win-Win-Situation. Und ja.
Lass uns mal sehen. Ja, schauen wir mal, was passiert. Das bleibt interessant. Also so wie man jetzt den Big Show bei AEW eingesetzt hat, war es ja wirklich in keinster Weise irgendwie Schaden für das Programm. Von daher bin ich optimistisch, dass AEW ihren positiven Weg auch mit und trotz, wenn man trotz der neuen älteren WWE Hall of Famer positiv fortsetzen wird. Aber das haben wir auch schon gestern Abend gesehen, beziehungsweise letzte Nacht, also bei Double or Nothing war ja schon viel Positives wieder zu sehen. Was war denn für dich so neben der Mark Henry Verpflichtung das, sagen wir mal, Match des Abends? Was war denn das Match des Abends für dich?
Das Match des Abends für mich? Ja, also so vom, als Gesamtkonzept fand ich tatsächlich das Tag Team Titel Match am besten, ja.
Das würde ich auch so unterschreiben.
Young Bucks gegen John Moxley und Eddie Kingston, ja, das war einfach echt eine perfekt erzählte Story. Und ja, die Young Bucks strahlen auch eine gewisse Frische aus mit ihrem neuen Charakter. Und ja. John Moxley wirklich auch so ein bisschen war der perfekte Widerpart. Also das war auch, wie er am Ende gesellt hat. Und dann am Ende braucht es 4 BTE-Trigger, bis er dann wirklich wirklich mal am Boden ist. Das war echt super gemacht, ja.
Es stimme ich dir zu, es war, wenn Jon Moxley nicht schon ein Star wäre, dann wäre er durch dieses Match ein Star geworden. Allein schon durch das Entrance. Haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass die Fans zurück sind. Ist einfach, tut Wrestling so gut, macht Wrestling gleich mal doppelt so gut, wie es eigentlich schon ist. Und dann, wie Moxley halt die Menge durch seinen Eintritt schon unter Kontrolle hat, es war großartig. Und dann die verschiedenen Wrestling-Stile von den vier Jungs und wie die es umgesetzt haben, war von vorne bis hinten wirklich überragendes Match, und ich glaube, das Ende war auch das Richtige. Also es war, für mich war es Tag Team Wrestling at its best.
Ja, wirklich. Also das wird da wirklich, ist AEW wirklich eine große Stärke von AEW, das Tag Team Wrestling, ja, auch wie viel Bedeutung das aufgeladen ist. Ja.
Und wir haben auch letzte Folge über Blut geredet, ne, über bei Blood and Guts, diese fast schon Perversion von Blut. Und jetzt in dem Match zum Beispiel fand ich es perfekt eingesetzt. Da hast du den Dosenwurf und dann bam, dann ist halt offen. Und aber nicht gleich die anderen fangen nicht an zu bluten, sondern durch eine gezielte Aktion wird das Stilmittel Blut auch sehr vielsagend eingesetzt, finde ich.
Ja, und trägt dazu bei, dass das Match dann einerseits, dass es John Moxley nicht schadet, weil es irgendwie eine unfaire Niederlage war, aber am Ende doch wieder eine faire. Also ja, schön ausgespielt das Ganze, ohne irgendwie bei einem der Teams letztlich zu schaden. Einfach beides Teams sahen da wie Stars aus. Ja,
ja, das ist vollkommen. Sind wir uns einig. Guck mal, was wir zu Stadium Stampede sagen. Ob wir uns da genauso einig sind. Also ich kann ja erzählen, dass ich das Match grundsätzlich sehr unterhaltsam fand. Ich bin nur, also erstmal die negativen Punkte vorab. Ich fand das Match super, aber es gab auch einige Dinge, die ich jetzt so, ja, zum Beispiel, es waren teilweise echt sehr lang gezogen, weil Phasen, wo kaum was passiert ist. Ortiz, Santana und FTR sind halt irgendwie, weiß nicht, wie lang waren die im Match? Gefühlt 4 Minuten. Und was wirklich mein größter Kritikpunkt ist, das ist der Main Event von Double or Nothing, der ersten Wrestling-Veranstaltung vor ausverkauftem Haus. Die Fans waren heiß. Und dann machst du ein Main Event und machst den zu 3/4 der Zeit abseits von den Fans. Das ist halt für mich, boah, komm, die Crowd war so heiß und das war irgendwie fehlplatziert. Aber dann das Ende, wie es inszeniert war mit Sammy Guevara, ob das Pit den Pin einfährt, ist war wirklich überraschend für mich. Und dass die Show dann off geht mit Judas, wie die Crowd Judas singt, war dann wieder perfekt, aber gerade, dass so eine lange Zeit von den Fans entfernt war schon irgendwie, puh.
Ja, das ist so ein bisschen der Fluch der guten Tat. Letztes Jahr hat dieses Stadium Stampede Match in der Pandemiesituation einfach perfekt gepasst, hat gut hat einfach auch, war ja auch einer der erfolgreichsten Pay-Per-Views bisher. Ja, da hat man sich wahrscheinlich gedacht, okay, um das vielleicht nochmal zu wiederholen, die gute Buy-Rate, macht man das jetzt nochmal. Es passt ja schon auch in die Fehde hinein. Aber ja, ich fand auch, also so wie ich mir das Match angeschaut habe, ich fand es nochmal, es war gut, es war unterhaltsam, war viel, es hatte seine Längen, ein bisschen hat sich ab und zu sehr wiederholt. Aber am Ende habe ich mir schon gedacht, also jedes Jahr ein Stadium Stampede-Match brauche ich jetzt nicht, weil ich glaube, irgendwann gehen einem die guten Ideen dann auch aus. Und ja, es war dieses Jahr noch okay, nicht mehr so gut wie im letzten Jahr, wo es wirklich einfach auch der Neuheit-Effekt das Ganze auch nochmal ein bisschen hochgelevelt hat und auch irgendwie ein bisschen mehr Comedy, die das Ganze, wo die Story auch nicht so aufgeheizt war und wo es auch mehr reingepasst hat und wo es auch einfach besser in die Zeit gepasst hat, das war einfach wirklich das Match für den Pandemiebeginn, ja. Diese traurige Zeit, ein so unterhaltsames Match. Ja, diesmal war es gut, ja, ich weiß nicht, also so eine Tradition wie Wargames sollte Stadium Stampede, glaube ich, nicht werden, weil ich glaube, irgendwann wiederholt sich's und wirkt dann irgendwann erzwungen.
Außer wenn das ganze Footballstadion mit Zuschauern voll ist.
Das ist dann natürlich wiederum was anderes, ja. Aber
geile, soweit wäre vielleicht eine geile Geschichte.
Soweit muss AEW erstmal kommen. Schauen wir mal. Ja.
Genau. Ja. Die, aber was ich gerne nochmal herausstreichen wollte, eine Szene, die also, das ist vom humoristischen Art und Weise typisch Jericho, diese Telefonszene und dann das Megafon als Revanche quasi. Also da könnte ich mich wegschmeißen. Das war für mich der Wrestling-Humor, der mir komplett zusagt. Also ein Traum. Aber jetzt warten wir auf jeden Fall noch auf das Singles-Blow-Off-Match zwischen MJF und Jericho, oder? Wird schon noch kommen.
Weiß nicht, ja, muss man. Ja, auf jeden Fall, ob es jetzt halt das nächste ist oder ob man dann vielleicht, keine Ahnung, ist jetzt doch der nächste Schritt noch irgendwie eine andere Art von 5-Team-Match, wo es jetzt vielleicht darum geht, dass beide Teams sich auflösen müssen bei einer Niederlage. Also, dass beide ihre Existenz aufs Spiel setzen, um die Stakes nochmal höher zu schrauben. Ja, oder ob es jetzt auf MJF Jericho als Singles-Match hinausläuft mit vielleicht einem Überraschungsclou am Ende, man weiß es ja nicht. Bin gespannt, ja.
Ja, und auf jeden Fall müssen wir nochmal detaillierter auf das Ende gehen. Also Sammy Guevara holt den Pin. Das wäre ja wie in der WWE, wenn sich in der WWE Jey Uso das Tier den Sieg für Team Roman Reigns bei, keine Ahnung, beim wichtigsten Survivor Series Match holt. Und das ist ja für WWE-Verhältnisse ziemlich unvorstellbar. Und ja, das hat man
ist der Unterschied zwischen WWE und AEW. Genau. Der zeigt sich genau in solchen Entscheidungen. Ja. Dort wird halt eben nicht alles auf AEW ist mehr fokussiert drauf, neue Stars zu schaffen und eine größere Vielfalt an Stars zu schaffen, was bei Double or Nothing an vielen Stellen irgendwie zu sehen war. Auch ja beim Thema Jungle Boy, Battle Royale. In diese Sache passt er das damit rein. Mit Sammy Guevara hat man noch was vor und das war eine Sache, um ihn zu stärken. Man weiß nicht, wo es hinläuft, aber vielleicht ein bisschen kommt ja der Verdacht aus, ist er vielleicht dann irgendwann, kommt der Heel-Turn vielleicht? Ist er vielleicht der am Ende, der Jericho verraten wird? Man weiß es nicht, könnte er vielleicht die Pointe sein, aber ja, man muss abwarten. Falls nicht, ist es trotzdem auf jeden Fall ja ein Signal, dass Sammy Guevara hier auch ein Wort mitredet in der Zukunft von AEW.
Definitiv. Only time will tell. Aber wir haben ja dann auf der anderen Seite, wo ich jetzt auch überrascht war, dass er das Pin einfahren konnte, den guten alten Stinger. Also erstens ist er, dass er so super in Form war. Also Respekt. Und er hat auch richtig Bums eingesteckt. Also es war ein überzeugender Auftritt, fand ich, für ihn. Ich habe sogar gleichzeitig war ich auch überrascht, dass er im Endeffekt den Sieg einfährt für sein Team. Gerade Darby Allin hat halt wieder in seiner typischen Manier unglaublich viel Schaden eingesteckt. Aber hast du damit gerechnet, dass das Ding im Endeffekt den Siegerpin holt?
Ja, ich fand, es hat diesmal gepasst, ja. Weil ich glaube, ne, wenn man irgendwie so denkt, klar geht's langfristig darum, dass Ding Darby Allin overbringen muss als seinen Partner und dass sozusagen er den Glanz da abstrahlt. Aber ich finde, einmal muss man den Fans auch das geben, was jetzt sozusagen der kurzfristige Deal ist, der kurzfristige Gewinn ist, und das ist halt Sting, you still got it. Und ja, dass er nochmal die schönen Stinger-Splash zeigt, dass er nochmal den Scorpion Death Lock zeigt, dass er also diesen Bump hinlegt und dann noch den Code Red, also der ein bisschen, ja, klar hat man gemerkt, das ist kein Code Red, wie ihn jetzt ein 30-jähriger Sting gemacht hätte, aber trotzdem halt, also alle Achtung für, ja, diese Aktion auch gezeigt hat. Ja, und es passt schon einmal und auch gegen zwei Gegner, die es jetzt nicht schadet. Also ich meine, Ethan Page, Scorpio Sky, dass die sind noch nicht am Limit und am Peak, sind noch im Aufbau, und dass sie jetzt gegen Sting verloren haben, was immer man noch vorhat mit ihnen. Also ich meine, das ist halt dann auch schnell wieder vergessen. Ja, genau. Und von daher das hat das gepasst. Und es ist halt einmal der Moment, der Sting zeigt, hey, hier, ich bin auch noch da. Und wie das denn jetzt weitergeht in der Kooperation mit Darby Allin, der dann natürlich mehr in den Fokus rücken muss. Das muss ich dann zeigen. Aber ich finde, einmal, also jetzt, wo es wirklich passt, das erste Match von Sting, richtige Wrestling-Match von Sting nach seinem Comeback, auch vor Fans, da hat es gepasst, finde ich, ja.
Vor allem finde ich es halt auch in der Hinsicht, wie du schon gesagt hast, er muss Darby Allin overbringen. Und das hat er in den letzten Monaten gemacht. Also Darby Allin ist, glaube ich, nicht mehr, muss man nicht mehr overbringen, der ist over.
Er ist, wirkt schon.
Zu dem Zeitpunkt kann auch Sting mal wieder einen Pin-Sieg einstecken, bin ich vollkommen auf, finde ich auch.
Vor den Fans, also der wirkt ja schon, also ich meine, er ist ja auch, die Fans, bei den Fans ist er genauso over wie vor Ort ist er genauso over wie Sting. Ratingsmäßig sieht man auch immer mal wieder einen positiven Effekt, wenn er auftritt. Also, ey, da hat er wirklich einen Star geschaffen.
Ja, also, ja, gut, Star ist vielleicht noch ein bisschen hochgetroffen, aber für die AEW-Fanszene ist er auf jeden Fall ein Star, berechtigterweise. Mhm. Und dann würde ich aber gerne unbedingt noch auf ein Match zu sprechen kommen. Und ja, ich glaube, der einzige Titelwechsel des Abends, ne? Mrs. Britt Baker, DMD, schnappt sich den Women's Title nach über einem Jahr. Hikaru Shida, aus meiner Sicht zum richtigen Zeitpunkt, war ein attraktives Match, war jetzt nicht überragend, aber war gut, und die Emotionalität danach war super. Also, wenn man vor allem, ich finde, Britt Baker ist, wenn du von der ersten AEW Dynamite-Sendung bis jetzt guckst, ist es die Wrestling-Person in AEW, die möglicherweise den größten Schritt gemacht hat. Vielleicht mit, die halt wirklich charakterlich weitergewachsen ist und wirklich das für mich die Wrestlerin von AEW ist. Und dass sie jetzt den Titel verdient, ist folgerichtig und korrekt. Freut mich für sie.
Absolut, absolut. Also Hikaru Shida war wirklich auch der perfekte Champ, Langzeit-Champ für diese Zeit, wo die Damen-Division von AEW doch immer eher noch im Aufbau ist. Man braucht nicht drum herumreden, den Frauen von AEW fehlt es so ein bisschen an Star-Power im Vergleich auch zu WWE. Das ist alles noch eher in der Entwicklung. Und aber Britt Baker steht für diese Entwicklung. Sie hat sich echt zu einem richtigen Charakter gewandelt, hat so ein bisschen was von so einem jungen weiblichen Chris Jericho. Der Charakter ist ja auch so ein bisschen ähnlich angelegt. Das Role Model hat ja so Elemente von Chris Jericho aus WCW-Zeiten früher. Hat's gut gemacht. Ich fand's fast, ich weiß nicht, ob sie hinterher noch Tony Schiavone hätte umarmen müssen. Ich glaube, Tony Schiavone hätte eigentlich empört sein müssen, dass sie gecheatet hat, um diesen Titel zu gewinnen. Aber gut, ne? Schadet nicht. Ein bisschen fand ich es ein kleiner Stilbruch, aber ist okay. Ja.
Ich finde auch, damit kann man, glaube ich, echt gut leben. Aber sonst noch irgendwelche abschließenden Gedanken zu Double or Nothing?
Ja, ich finde noch halt die Main-Event-Titelszene dann jetzt erwähnenswert, weil
vergessen.
Also das Freeway-Match, das fand ich irgendwie, ja. Also das ist totale Bullshit, finde ich ja eigentlich. Und Fans vor Ort waren nicht ganz so begeistert, aber ich muss sagen, ich fand es echt eigentlich geil. Also ich fand es eigentlich echt geil. Also so total over the top, wie das am Ende gegangen ist, ja. Das ist so ein Match, wo man das mal so machen kann, weil es ist nur der Co-Main-Event, es sind zwei Herausforderer, wo man gewusst hat, okay, die holen das jetzt nicht. Also gerade wo noch der Jungle Boy Battle Royale gewinnen vorher schon war, wusste man ja, also das kann ja jetzt ja nur Kenny Omega gewinnen, noch mehr als vorher eigentlich, ja. Weil was wird sonst für einen Sinn machen? dieses totale Bullshit-Finish, dass Don Callis erstmal das das Cover von Orange Cassidy abbricht, dass dann Kenny Omega den Bryce Ramsburg, den Ringrichter, K.O. schlägt, damit er halt eben nicht werten kann, dass Orange Cassidy im Brutalizer bewusstlos wird. Und dann, dass er wirklich mit diesen, als Belt, der Belt Collector, der dann mit den Belts, mit den Gürteln da total durchdreht und wild um sich schlägt und einen Gürtel nach dem anderen einsetzt und alle wahnsinnig macht. Und dann schlägt ihn Orange Cassidy fast noch und dann trotzdem clean am Ende dann das Finish, dass er mit der Crucifix Bomb dann mit dem Crucifix dann antwortet. Es ist total plemplem eigentlich, aber einfach, es hat den Charakter, den er spielt, die Heel-Rolle, die er macht, einfach perfekt rübergebracht. Und ja, das wird ihn für künftige Aufgaben stärken. Das ist ganz cool. Also das konnte man sich an dem Punkt mal erlauben, weil einfach an dem Tag das World Title Match halt eben nicht der Setting Point der Show war. Und fand ich gut. Also das beste Bullshit-Finish aller Zeiten, glaube ich, vielleicht könnte man es nennen. Ja,
es war halt ein Match, was komplett auf den Charakter von Kenny Omega zugeschnitten war. Das war gefühlt jetzt der einzige Grund für den Ablauf dieses Matches. Und wahrscheinlich baut man jetzt Pac versus Omega in einem One-on-One-Match auf, was natürlich großartig wird. Und ja, aber grundsätzlich stimme ich dazu. Ich fand es auch, ich war jetzt nicht begeistert, aber es hat mich nicht gestört zu gucken. Es war nett. Und dass Orange Cassidy einfach eine coole Socke ist, hat er mal wieder bewiesen. Also ich finde ihn überragend. Und zum Zuschauen macht Spaß.
Ja, wirklich. Also das ist wirklich, also was will man mehr? Also man hat sozusagen Orange Cassidy damit ja auch nochmal ein bisschen aufgehoben und echt demonstriert, was er kann. Das war auch eigentlich auch der perfekte Gegner für das Comeback der Fans, weil ja, einfach so wie der mit den Fans ein Zusammenspiel hat, das ist einfach perfekt. Ja.
Ja.
Und ja, und jetzt gegen Jungle Boy bei Dynamite, auch eine gut gemachte Battle Royale, fand ich. Ja, die wirklich eine schöne Story erzählt hat von vorn bis hinten und dann am Ende die richtige Entscheidung auch getroffen, nachdem man gedacht hat, es müsste jetzt eigentlich der Christian Cage sein, der Sieger, aber er hat doch der Curveball geschmissen und es ist Jungle Boy, den die Fans auch wollten an dem Abend und auch, ja, ist eine gute Entscheidung, finde ich. Also gerade für ein TV-Match Jungle Boy gegen Kenny Omega, da kann man sich doch drauf freuen.
Und, ja, ist ja nett. Klingt nett und stimme ich auch hier zu. Verrückterweise. Ist ziemlicher Einklang heute größtenteils.
Wir müssen uns noch mehr streiten. Müssen noch irgendwas.
Ja, wir müssen ja. Komm, ja. Wir sind ja noch nicht fertig.
Ja, genau.
Also, jetzt, also zum Abschluss sage ich auch, also der Event, ich fand, er war größtenteils, waren die Matches doch schon, die Ergebnisse vorher schon ziemlich offensichtlich. Dennoch hat mich das nie gestört, weil es echt wieder qualitativ größtenteils, ich würde es mal Cody gegen Ogogo ausgliedern. Das fand ich jetzt eher der Schwachpunkt des Abends. Aber ansonsten war es ein super Pay-Per-View und ich habe mich großartig unterhalten gefühlt. Auch dank der Fans. Und ja, Money in the Bank im Juli wird einen schweren Stand haben, dies als erster Event vor ausverkauftem Haus zu toppen.
Ja, es ist ja, irgendwie was, ich meine, wenn man sich vergleicht so mit WrestleMania Backlash, dem letzten WWE-Event, ich meine, das war ja auch kein wrestlerisch schlechter Pay-Per-View, aber irgendwo, ja, als Gesamtprodukt, es ist mehr so ein bisschen das Ding, dass man bei AEW, wenn man da zuschaut, sich das einfach immer gerne anschaut und auch irgendwie bei jedem auch schon allein von den Ergebnissen, dass man dann irgendwie sich immer öfter denkt, so fing, ah ja, und jetzt gewinnt Jungle Boy das, und dann kann man sich darauf dann freuen, auf dieses Match dann freuen, und jetzt hier sind die Young Bucks dadurch gestärkt worden und John Moxley ist gestärkt worden und es gehen dann immer irgendwie schon so richtig so im Kopf, geht dann irgendwie auch schon so die Vorfreude darauf los, okay, was macht AEW jetzt als nächstes mit den Charakteren, die man hier jetzt nochmal gefestigt hat, und das ist echt so eine, ja, Stärke, die AEW wirklich da gerade hat, dadurch, dass sie echt sich viele Gedanken machen und man das echt merkt und diese Liebe, die sie da reinstecken in dieses Produkt, ja, die spiegelt sich wieder und die macht einem als Fan einfach Freude.
Ja, ich habe ja die Hoffnung, dass die WWE jetzt gerade alles ein bisschen on hold macht und auf halbgar kocht, bis dann im Juli die Fans zurück sind und dann eskaliert und hoffentlich auch mal für die nächste Generation. Aber ja.
Ja, das ist deswegen eine Hoffnung, ja.
Schauen wir. Aber wir haben ja noch, wenn wir gerade bei der WWE sind, haben wir letzte Ausgabe mit einem netten Zitat von mir auf unserer Facebook-Seite Werbung für unseren Podcast gemacht, in dem ich quasi sagte, das Zitat besagt, dass Roman Reigns in seiner Heel-Form jetzt der Beste ist und SmackDown besser als Raw macht. Also ich, in meiner Meinung, habe ich gar nicht gedacht, dass das kontrovers ist. Ich dachte, das ist allgemein so eine Ansicht, dass Roman Reigns in seiner jetzigen Haltung doch schon von allen allgemein als gut angesehen wird. Ich wurde eines Besseren belehrt und die Zitate.
Ich habe das Zitat ausgewählt und weil ich habe schon geahnt, was kommt. Ja.
Das ist krass. Also ja. Einer hat mich sogar gefragt, ob ich Lack gesoffen habe. Also nee, kann ich verneinen, habe ich nicht. Ist tatsächlich meine Meinung. Aber zwei inhaltsreichere Kommentare waren einer zum Beispiel von Frank Ganser. Der Big Dog ist einer der größten im WWE. Aber solange The Rock nicht zurückkommt, um den Head of the Table einzufordern und verliert, ist Reigns nur ein großer und nicht der größte. Also hier geht's auf eine Rock gegen Roman Reigns Konfrontation auf, was glaube ich alle sehen würden gerne. Und dann Christian Bertel meinte, dieselbe abgedroschene Story wie seit Jahren mit Paul Heyman als Manager sind die Klienten alle gleich. Siehe Punk, Zeiten und so weiter und so weiter. Ultra lame, immer das Gleiche. Wie siehst du es, Martin?
Oh. Mal mit The Rock angefangen als Idee. Ja, genau.
Ja, wie du willst.
Ja. Ja, Roman Reigns, The Rock. Das ist auf jeden Fall eine Match-Konstellation, die sich anbietet, falls The Rock darauf Bock hat. Ich glaube, Bock hat er drauf, ob er sich freimachen kann aus seinen ganzen Verpflichtungen, die er da hat in Hollywood. Das ist die andere Frage. Aber klar, das wäre ein Ding. Und ich glaube auch, dass Roman Reigns dieses Match sicherlich nicht, diese Fehde sicherlich nicht verlieren würde. Was natürlich ihm auch nochmal weiter seinen Status weiter zementieren würde. Ne? Macht ihn das größer als The Rock?
Ja.
Ja, das ist natürlich, ich sag mal so, die größten WWE-Stars aller Zeiten, jetzt so vom Hulk Hogan, der für eine Boom-Ära stand, Stone Cold Steve Austin, und The Rock, die für eine Boom-Ära standen. Ich meine, das sind halt Errungenschaften. Das, ist schwierig. Ist schwierig zu erreichen. Oder auch die besondere, wirklich, obwohl es keine Boom-Ära war, für die er eigentlich stand, aber trotzdem einfach, was er einfach persönlich geleistet hat, John Cena, auch für den Marktwert von WWE, das ist auch nochmal auf einem anderen Level. Aber trotzdem, in der jetzigen Generation ist Roman Reigns, glaube ich, auf jeden Fall ganz weit vorne, und wenn das The Rock sich dafür zur Verfügung stellt. Ja, ja, die Kritik, dass es irgendwie mit Paul Heyman...
Man sollte nicht vergessen, Roman Reigns ist in Anführungszeichen erst 36. Er ist jünger als Kenny Omega und Orange Cassidy jetzt zum Beispiel. Dem hilft auch sowas noch. Der kann dann schön jetzt zum Megastar aufhieven, und wenn die WWE dann irgendwann einen Plan entwickelt, dann kann der mit seinem neu gewonnenen Megastar-Status ja noch leichter wieder zukünftige Stars erschaffen. Also ich finde, Roman Reigns gegen Rock wäre perspektivisch für die WWE, für das nächste Jahrzehnt der WWE, extrem wichtig.
Ja, genau. Ja, wenn es aber, ja, die andere Kritik, dass es mit Paul Heyman immer das Gleiche ist, finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Dann die Story, die Art und Weise, wie die Beziehung von Paul Heyman zu Brock Lesnar dargestellt wurde und wie die Beziehung von Paul Heyman zu Roman Reigns jetzt dargestellt wird, ist ja eine völlig andere. Und es ist eine völlig andere Geschichte. Roman Reigns ist ein ganz eigenständiger Charakter, der viel mehr als Brock Lesnar eben nicht von Paul Heyman lebt, sondern eigentlich sozusagen ist es nochmal das, was ihn auszeichnet, dass er jetzt sozusagen durch seinen Charakter Paul Heyman mehr oder weniger zum Statisten degradiert. Ja, also zum dienstbaren Geist, ich bin hier der große Zampano und Paul Heyman, du darfst hier auch noch im Hintergrund stehen, während ich hier meine Fäden spinne, und aber eigentlich selber der Mafia-Boss bin, also der Clan-Boss, dass er so ein bisschen seine Rolle ist, und das finde ich, diese ganze Story trägt eindeutig so vom Storytelling her die Handschrift von Paul Heyman, ja, das ist klar, das merkt man, aber ist das irgendwie so dasselbe wie seinerzeit mit Brock Lesnar, finde ich gar nicht, nee.
Nee, vor allem, ich hätte es nie gedacht, dass ich das, also ich stimme dir zu, von und wieder, verdammte Axt. Ja, sorry. Die, Stell dir mal vor, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Ich habe jetzt richtig Bock auf Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Überleg mal das Szenario, Brock Lesnar kommt auf einmal am 16. Juli zurück. Also jetzt wahrscheinlich gibt es John Cena gegen Roman Reigns, aber allein das Szenario und steht Paul Heyman gegenüber. Like, what passiert jetzt? Also das sind so Szenarien, wo ich denke, cool, da können richtig geile Sachen raus entstehen.
Absolut, ja.
Aber apropos Sachen entstehen, wir reden mal über Tweets beispielsweise. Kenta von New Japan Pro Wrestling hat getweetet, Hideo Itami gegen Kenta, also er gegen sich selber. Dann Drew McIntyre schickt einen Screenshot auf Twitter, dass Kazuchika Okada ihm folgt. WWE befindet sich anscheinend in Gesprächen mit New Japan Pro Wrestling. Like, what? Out of nowhere? Seit 2 Monaten? Warum gleichzeitig ist New Japan mit Impact und AEW verbündelt? Was passiert hier?
Ja, spannende Geschichte, ne?
Absolut. Also,
wer führt einen hier jetzt gerade aufs Glatteis, ne? Sind das die WWE-Stars, die einen auf Glatteis führen? Oder ist es Tony Khan, der einen aufs Glatteis führt mit seiner Promo?
Die war überragend.
Er sagte hier, gibt hier nur einen Khan, der mit NJPW im Bundesstaat richtig steht. Ja. Weiß ich nicht, interessante Geschichte, ne? Aber ja, um es mal zu ordnen. Also das Ganze ist ja mehr oder weniger rausgekommen durch den Bericht des Wrestling Observer Newsletter, dass es Ende März, Anfang April Gespräche zwischen WWE und NJPW gegeben hat. WWE visiert an, der neue Exklusivpartner von NJPW in Nordamerika zu werden, was natürlich eine Riesenansage wäre. Also klar, vielleicht ist es aus Sicht des Mainstream-Fans nicht ganz so klar ersichtlich, was das alles bedeuten würde, aber es wäre ja schon, also es würde die Wrestling-Landschaft komplett so ein bisschen vom Kopf auf die Füße stellen. Wäre auch etwas, was AEW aus der Position der Stärke, die sie sich ein bisschen erarbeitet haben, gleich wieder so ein bisschen herunterholt, wenn ihnen die schönen Möglichkeiten der Kooperation mit NJPW genommen würden. Und ja, wäre für WWE auch so ein bisschen wieder eine Zeitenwende in eine Zeit zurück, wie sie eigentlich, also es gab mal so Kooperationen mit anderen Ligen, auch mit diversen japanischen Ligen, verschiedenste Ligen, NJPW, AJPW, SWS, unzählige früheren Zeiten, aber eher so, das waren eher so die Zeiten, wo WWE noch so ein bisschen, ja, das waren eher die schlechten Zeiten von WWE, wo man sich Partner gesucht hat. In stärkeren Zeiten ist ja mehr so die Haltung von WWE immer gewesen, ne, wir sind hier der Boss, wir sind diejenigen, die hier die Wrestling-Landschaft erschaffen und kontrollieren und was ist außerhalb von WWE? Ja, also wir sind wir und die anderen sind Friseure, ist ja so ein bisschen die Haltung von WWE immer gewesen. Ja, das ändert sich anscheinend gerade so ein bisschen, hat glaube ich auch AEW so ein bisschen vielleicht auch mit angestoßen, weil eben die halt eben den anderen Weg gegangen sind und jetzt sieht WWE so ein bisschen wie der Doofmann aus, der sich so isoliert und nur seine eigene Suppe kocht. Und ja, das Image versucht man zu ändern. Wie jetzt aber so gerade die wirkliche Lage ist hinter den Kulissen, also Observer hat ja sozusagen die Informationslage endet Anfang April. Und was gibt ja selber mehr oder weniger zu, ja, was seitdem so alles passiert ist, wissen wir nicht. Gute Frage, ne? Also die Promo, so wie sie Tony Khan gehalten hat,
war unterhaltsam.
Das wäre schon ein bisschen blamabel, wenn tatsächlich dann sich bestätigt, dass WWE da jetzt mit im Boot sitzt, weil das war eine recht selbstbewusste Ansage, auch wenn es so ein bisschen in Character war. Das war ja nicht der richtige Tony Khan, der da gesprochen hat, sondern mehr so der Tony Khan, der in der Impact-Story auftritt, der sich sozusagen ja so ein bisschen sein eigenes alter Ego ist, der so ein bisschen herumpost und tönt, aber ja, trotzdem. Aber. Also eigentlich denkt man, wenn man diese Promo sieht, okay, also irgendwie denkt da jemand nicht, dass er NJPW an WWE verliert.
Aber ich kann da nicht emotionslos bleiben. Also das mal Hörer, der Heel-Turn-Episoden bisher wissen, dass ich New Japan Pro Wrestling Fan bin und wenn ich denke, die Möglichkeiten, mir kommen aus dem Kopf sofort Dutzende von Paarungen, die ich sehen wollte. Es gibt so viel Potenzial und großartige Matches, die ich dachte, die es nie geben wird, die durch sowas wahr werden könnten. Und da geht mir als Wrestling-Fan schon das Herz auf. Also, hui,
let's do it. Ich als Wrestling-Fan kriege aber auch ein bisschen Angst vor dem, was WWE da alles in den Sand setzen kann.
Also, sag doch sowas, nee.
Ja, aber wir müssen da auch ein bisschen realistisch bleiben hier. Ja.
Aber lass mal, Okada gegen Reigns oder oha, oder einfach nur Tanahashi gegen Ali oder so Sachen. Oh. Oder Takahashi gegen Ricochet nochmal. Es gibt, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die schön wären, wenn sie richtig ausgestaltet werden
oder
würden.
Oder so, ne? Hier Hiroshi Tanahashi auf der Jagd nach dem 24/7-Titel von R-Truth, ne? Das wäre auch was, ja. Okay, ich ziehe es jetzt ein bisschen zu sehr ins Lächerliche, das würde schon nicht passieren, aber ja.
Aber Toru Yano gegen Akira Tozawa um 24/7-Titel wäre schon möglich. Aber egal.
Zum Beispiel.
Es artet aus. Ich hoffe, das ist ein Thema, was uns auch in Zukunft noch begleitet. Was uns auf jeden Fall begleitet, ist unsere Kategorie Know Your Host and Shut Your Mouth. Also, wir stellen unserem Gegenpartner jeweils 3 Fragen, in der er 10 Sekunden hat, auf zu antworten und einfach nur, damit wir alle ein bisschen erfahren, was er denn für Wrestling-Präferenzen hat. Und willst du anfangen? Soll ich?
Fang du an, gerne.
Okay. Also, ich fange an. Most underused Wrestler in der WWE oder Wrestlerin?
Ricochet.
Okay. Und in AEW? Schwieriger, ne?
Schwierig, denn eigentlich finde ich das, keiner. Ich finde keinen bei AEW underused.
Okay, ist gut. Und jetzt, weil wir gerade schon von Traummatches geredet haben, also ich primär, nenne ein Traummatch 2 aktuelle Wrestler, welches wir wahrscheinlich nie sehen werden.
Haha, jetzt mit dem erhöhten Schwierigkeitsgrad, dass es ja vielleicht doch irgendwas geben wird, ne?
Ja, also ich sehe das auch als immer noch unrealistisch ein, aber...
Okay. Ja, ich glaube, es wird kein Match, auch wenn es schön wäre, Roman Reigns gegen Kenny Omega geben.
Boah, stimmt, ja, das ist hochgradig unwahrscheinlich, ja, stimmt. Ja, gute Antworten.
Frankie Monet, ich habe sie vergangene Woche interviewt. Sie hat mir gesagt, sie will bei WWE alles schaffen. Damen-Champion bei NXT, bei Raw, bei SmackDown. Schafft sie es? Hat sie das Format?
Ja.
Gut. Taya Valkyrie, Ehefrau von John Morrison, für diejenigen, die es nicht zuordnen können. Glaubst du, wir sehen Velveteen Dream je wieder in einer größeren Liga?
Also für mich, ja, für mich ist das absolut so. Der wird jetzt ein bisschen rumtingeln und dann in 5 Jahren oder so wieder zurück zur WWE kommen. So à la Drew McIntyre.
Bin gespannt. Ultimate Warrior war jetzt Thema 2er Dokus. Da habe ich mich gefragt, war der Ultimate Warrior für dich ein würdiger WWF-Champion damals?
Das ist schwer. Also meinst du retrospektiv betrachtet?
Ja, für die damalige Zeit natürlich. Ne?
Ja, dann ja.
Ja, okay.
Ja, interessante Fragen. Schönes Feld abgedeckt. Und dann kommen wir, wie gewohnt, zu unserer Abschlusskategorie. Die 3 Thesen of Doom. Ja, genau. Die 3 Thesen of Doom sind wieder da. 3 Thesen, jeweils eine Meinung, keine Diskussion, nur kurz dargestellt, wie wir dazu stehen. Und passend zu Double or Nothing ist die erste These, Jungle Boy sollte nun AEW World Champion werden. Martin?
Nein, nun nicht. Es reicht völlig, wenn er jetzt gegen Kenny Omega eine gute Show abliefert, sich nochmal in Erinnerung ruft, was er kann. Und die Lust darauf weckt, in Zukunft World Champion zu werden, aber jetzt nicht. Jetzt ist Kenny Omegas Zeit.
Meine Meinung ist auch nein, denn er ist noch nicht so weit und gefühlt ist gerade, so gut auch ist, eher sein Theme over, finde ich. Also ohne das Theme wäre er nicht so over, wie er ist. Und gleichzeitig wird er in seinem Titelmatch aber eine große Show abliefern und wird nicht so den Ricochet gegen Brock Lesnar machen müssen. Deswegen wird er trotz der Niederlage davon profitieren. Aber Champion sollte er jetzt noch nicht werden. Okay, These Nummer 2, ich fange an. Aleister Black schafft nun endlich den Durchbruch im WWE Main Roster. Hier tendiere ich leider zu nein, denn ich glaube einfach, es fehlt wieder, wie du vorhin schon gesagt hast, an Weitblick. Man holt ihn jetzt zurück, hat kurzfristig Bedarf, und aber man hat mit ihm keinen Plan, ihn längerfristig zum Main Event hochzupushen, sondern vielleicht gewinnt er mal den Intercontinental-Titel, aber mehr wird es aus meiner Sicht leider nicht werden.
Ja, meine Meinung ist nein, denn ich habe die starke Befürchtung, Aleister Black ist ein Charakter, den WWE nicht so richtig versteht, was er, glaube ich, auch selber aus dem Charakter machen will. Und so schön diese Videosegmente waren, die sein Comeback eingeleitet haben, es fehlt so ein bisschen, wo er dann wieder im Ring aufgetaucht ist, habe ich wieder gedacht, okay, das ist ja wieder der Aleister Black von vorher. Mhm. Und es hat sich nicht richtig entwickelt für mich. Und ich glaube, das war schon ein schlechtes Vorzeichen.
Ja. Dritte und letzte These. Finn Balor wird, wenn er wieder im Main-Roster ist, an seine Anfangserfolge dort anknüpfen. Bitte.
Ich glaube, nein. Denn ich habe so das Gefühl, er hat schon diesen Stempel weg bei den Oberen von WWE, dass er, ja, so ein bisschen, was Uli Hoeneß mal über Mario Gomez gesagt hat, gut, aber nicht sehr gut. Wenn ich zurückdenke, was Vince McMahon vor dem Match gegen Brock Lesnar über ihn gesagt hat, wie er ihn eigentlich auch runtergeredet hat, habe ich das Gefühl, der ist abgestempelt und wird nicht nochmal auf Universal-Title-Niveau aufsteigen.
Und ich freue mich, dass du Nein gesagt hast, denn es gibt einen gravierenden Unterschied. Ja, genau. Endlich. Ja. Also, ich bin der Meinung, dass ja, er wird nochmal World Champion, würde ich sogar sagen. Weil er sich in NXT jetzt die letzten 1,5 Jahre wieder so neu aufgestellt hat für WWE-Verhältnisse. Er ist wieder frisch, er ist wieder ein komplett anderer Finn Balor als der gegen Bray Wyatt, also gegen The Fiend damals beim SummerSlam verloren hat. Und ich glaube auch, dass die Offiziellen das so sehen und dass er sein Main-Event-Potenzial wieder ausschöpfen darf. Hoffnung und Wunsch zugleich, aber auch meine Einschätzung. Und damit sind wir inhaltlich durch für dieses Mal. Wir freuen uns, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, und würden uns auch freuen, wenn ihr uns über die sozialen Medien folgt. Und da kann man dich wo finden, Martin?
Bei Twitter WrestlerZähler und bei Instagram @ZählerMartin.
Mich Instagram HeelTurnMarkus zusammengeschrieben und bei Twitter @Schlauchi2. Ansonsten könnt ihr auch liebend gerne unserer großen Facebook-Gruppe beitreten, Sport1 Wrestling. Da werden immer die aktuellsten Art News, kriegt ihr da mit, und natürlich auch, wer an unseren Podcast erinnert. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, dass wir unsere Reichweite ein bisschen vergrößern können und noch weitere Wrestling-Fans hier in dieser Reihe begrüßen dürfen. Ansonsten sind wir zurück nach Hell in a Cell. Und Hell in a Cell ist, glaube ich, in 3 Wochen, richtig? Am 20. Juni, genau. Das heißt, wir sehen uns am 21. Juni wieder. Höchstwahrscheinlich könnten noch private Vorkommnisse dazwischen kommen, aber das ist der Plan. Und ich bedanke mich bei dir, Martin, dass wir es wieder geschafft haben, die 6. Episode zu vollenden. Und freue mich, bald wieder mit dir diskutieren zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und good fight, good night.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ah. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.